Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute geht es um die Fragestellung, was ist eine Sekte? Mein lieben Iwascha, das ist eigentlich ein Thema für den Theologischen Freitag, aber es ist mir nicht so wichtig, dass ich es einfach am Montag vorziehe. Es ist deswegen so wichtig, weil Sekten etwas sehr Schlaues sind. Sekten kämpfen immer unglaublich dagegen, Sekten zu sein, und sie tun es auch sehr, sehr erfolgreich. Sie tun es extrem erfolgreich, gerade im Rahmen einer permissiven Gesellschaft, die wir sie heute haben, wo sich sofort ein ganzer Trupp von Leuten findet, die dann unter dem Begriff der Religionsfreiheit für Sektenfreiheit kämpfen. Ich sag's ganz ehrlich, das ist nicht gut, weil als erstes unsere gesamte Beobachtung, aber das ist nicht nur die kirchliche, das ist vor allem die psychotherapeutische Beobachtung, erweist, dass Sekten massiv schädigen. Das hängt damit zusammen, bereits mit der Definition. Also wer lang genug in einer Sekte drinnen war, der hat ganz, ganz, ganz schwere psychische Schäden. Diese Schäden wirken lang und sie wirken vor allen Dingen natürlich auf die Kinder, die in einer solchen Gruppe aufwachsen. Es gibt eine ganz schöne Studie dazu aus den USA, nicht nur eine, sondern mehrere, die nachweist, dass Personen, die in einem extrem strengen religiösen Umfeld, das ist etwas Sektenhaftes, aufwachsen, eine zwischen 3- und 5-mal so hohe Rate von Schizophrenieausbruch im jugendlichen Alter haben. Die Vorstellung, was eine Sekte ist, ist also ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Und ich gebe jetzt einfach mal 3 Grundprinzipien vor, weil Sie selbst es prüfen müssen. Der Witz dabei, der nämlich ganz, ganz wichtig ist, es gibt auch Sekten, die das Wort Gott überhaupt nicht verwenden. Es gibt sogar Sekten, die sich über Religion permanent lustig machen, aber in Wirklichkeit absolute und totale Sekten sind. Fangen wir es an, ich sage es ganz kurz, die 3 Grundprinzipien zur Erkennung einer Sekte. Das erste ist also bei der klassischen religiösen Sekte, christlichen Sekte, ein Satz aus der Bibel, respektive aus irgendeiner heiligen Schrift, irgendeiner Weltreligion, wird genommen und ist danach der Maßstab für alles. Also einfaches Beispiel, zum Beispiel, alles was in der Bibel drinnen steht, bedeutet immer, du darfst vor der Ehe keinen Sex haben. Klingt jetzt völlig pervers, ich werde Ihnen auch zeigen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Zweitens, in einer Sekte ist die persönliche Überzeugung des Anführers wichtiger als alles andere. Das erkennt man wieder total schön daran, dass sich plötzlich die gesamte Ausrichtung so einer Gruppe ändert, wenn sich die Überzeugung des Anführers verändert hat. Und das Dritte ist, und es ist ganz, ganz wichtig, das merkt man immer total leicht mit Gesprächen mit solchen Leuten, alle Sekten legen ganz, ganz großen Wert auf die Freiwilligkeit, betonen die pausenlos, stellen die in ihrer ganzen Selbstdarstellung nach außen hin, in ihrer ganzen Propaganda zentral. Gleichzeitig aber merkt man, wenn man mit den Leuten redet, dass die überhaupt keine Freiheit haben, beziehungsweise progressiv in einen Verlust von Freiheit hineinkommen. Das ist wiederum ganz klar merkbar, was passiert, wenn eine Person sich distanziert, also ich sage ausdrücklich distanziert und noch nicht austritt, ist eine ganz, ganz einfache Reaktion, ist völliger Liebesentzug, schlagartiger Liebesentzug. Die Person wird geschnitten, sie wird ignoriert. Das ist die eine Variante. Die zweite ist, wenn sie wirklich austritt, wird sie also stalkingartig weiterverfolgt. Es wird die Person verleumdet, es wird ihr Umfeld vergiftet und so weiter und so fort. Punkt 1. Ein Satz aus der Bibel ist Interpretation für alles. Ich habe dieses Beispiel schon genannt, das ist das mit der Sexualität. Ich hatte schon mit ganz vielen Leuten zu tun, im österreichischen Umfeld christlicher Sekten, das ist halt meine Primärerfahrung, geht es immer um den Sex. Es ist also vollkommen gleichgültig, was gesagt wird, es läuft immer darauf hinaus, dass man keinen Sex haben darf, bevor man verheiratet ist. Das ist jetzt sehr, sehr eigenartig, führt aber dann zum Beispiel dazu, dass jemand sagt, das steht in der Bibel, daraufhin sagt man, das steht nicht in der Bibel, steht einfach nicht in der Bibel drinnen, dass man keinen Sex haben darf, bevor man verheiratet ist. Und eine solche Person antwortet dir in aller Ruhe, ja, es steht ja drinnen, du darfst keine Hurerei treiben. Dann schaust du ihn an und sagst, Moment einmal, Hurerei ist, wenn jemand Sexualität verkauft gegen Geld. Daraufhin schaut dich die Person vollkommen hilflos an und hat sich in dem Moment ausgeklinkt. Das heißt, dieser Satz wird nicht mehr gehört. Es ist ein interner Maßstab, der ist klar, der ist die Unterscheidung zwischen den Guten und den Bösen, zwischen denen, die in den Himmel kommen, jenen, die in die Hölle kommen, ist, dass alle Leute wissen, dass der Satz, du darfst keine Hurerei treiben, bedeutet, du darfst vor der Ehe keinen Sex haben. Anderes Beispiel, wie ich zu studieren begonnen habe, haben wir einen ganzen Schwung von Sektierern gehabt. Die haben uns dann immer gefragt, die anderen, wann hast du dein Leben Jesus übergeben? Wenn man den dann hilflos angestarrt hat und gefragt hat, was der Satz überhaupt heißen soll, haben die meistens ein bisschen eigenartig gezuckt, sich abgewandt und nie mehr wieder mit einem geredet. Der Punkt war der, wenn man das nicht einmal weiß, was das heißt, dann ist man nicht da. Wenn man denen jetzt mit denen über Jahre studiert hat und mit denen dann geredet hat, ist etwas ganz was Spannendes rausgekommen. Sie wussten es selbst nicht. Es ist also ein Sprachgebrauch, alle stehen dort und sagen immer zueinander, ich habe am so und so viel, um so und so viel Uhr mein Leben Jesus übergeben. Und es wird nie darüber diskutiert, was das eigentlich heißt. Es weiß also keiner, aber diese Sprachchiffre ist das eigentlich Entscheidende. Das finden wir jetzt in ganz, 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 ganz vielen Varianten. Das sind ganz gefährliche Sachen, weil es dann dieser Gruppe gelungen ist, ihre Personen von der restlichen Umwelt völlig zu isolieren. Das heißt, es geht darum, der wird immer irgendwen fragen, hast du dein Leben Jesus übergeben? Das Gegenüber wird es nicht verstehen. Und daraufhin bricht die Kommunikation ab. Sie merken, wie gefährlich das ist. Der Sprachgebrauch selbst ist also manipuliert. Das zweite ist, dass die Person des Anführers wichtiger ist als das, was er eigentlich sagt. Gibt es zwei wunderbare Beispiele. Das eine waren die Zeugen Jehovas. Die haben im 20. Jahrhundert bereits eine ganze Reihe von Weltuntergangsterminen gehabt. Die Welt ist bekanntlich nicht untergangen. Jeweils ist ein Drittel der Leute dann danach völlig frustriert ausgetreten. Bei den anderen war Folgendes zu bemerken. Die haben dann immer gesagt, ja, die Welt geht also in 10 Jahre unter. Daraufhin sagst du, na Moment, sie haben mir doch vor 3 Monaten noch gesagt, dass es in 2 Monaten untergeht. Also es müsste schon vor 1 Monat untergegangen sein. Und das geht überhaupt nicht drauf ein, weil die Führung, das ist in dem Fall halt bei den Zeugen Jehovas, der berühmt-berüchtigte Wachturm-Verlag, seine Meinung geändert hat. Der wird dir jetzt nicht drauf einsteigen, dass er vor 3 Monaten was ganz was anderes gesagt hat. Das gibt's nicht. Nein, das ist in 10 Jahren. Das war auch schon immer. Anderes Beispiel für die Älteren unter uns ist die berühmte Bhagwan-Geschichte. Das war für die Jüngeren unter uns ein indischer Guru, der irgendwie ein paar ausgeflippte Westler gefunden hat, die alle irgendwie welche Sexualneurosen hatten und denen versichert hat, dass sie also durch alle Poppen miteinander irgendwie Gott näher kommen. Hat also eigentlich keinen religiösen Inhalt, sondern ja. Und plötzlich hat dieser Bhagwan, der schon ein älterer Herr war, entdeckt, dass es AIDS gibt und ab dem Moment hat keiner mehr mit irgendwem poppen dürfen. Und das ist von einem Tag zum anderen gegangen. Wenn man die gefragt hat, haben die dann gesagt, na, das war nie so, also oder sind überhaupt nicht auf das eingestiegen. Die waren dann plötzlich alle total keusch. Das ist ganz typisch, das heißt, es wird zwar ein Inhalt behauptet, das ist aber völlig gleichgültig, in Wirklichkeit geht es, und da sind wir dann beim dritten Merkmal, um die völlige Abhängigkeit vom jeweiligen Gruppenführer. Es wird zwar nach außen hin ständig behauptet, es ginge um eine Sache, um die geht's aber nicht. Es geht eigentlich nur um die private Neurotik eines Anführers. Hier haben wir jetzt dann schon den ersten großen Hinübergang in den säkularen Sektenbereich, also zum Beispiel die Hitlerei, der ja x-fach seine Kriterien geändert hat es haben immer alle komplett mitgezogen, weil die Person des Führers eben wichtiger war als das, was er sagt. Also der hat sich sehr, sehr oft politisch vollkommen, total und absolut verändert, ist aber wurscht, weil man hängt ja am Führer, behauptet aber gleichzeitig, ein toller Nationalsozialist zu sein. Das erkennen Sie daran, wenn Ihnen Gruppen entgegenkommen, die ganz, ganz stark auf die Freiheit Wert legen. Die sagen, also die bösen Kirchen, die versklaven die Leute, die sind so böse Leute, das ist ein Wahnsinn. Kommen Sie zu uns, hier haben Sie wirkliche Freiheit. In der Tat, wenn Sie jetzt mit so jemandem reden, bemerken Sie die Tatsache, dass diese Person völlig unfrei ist. Also nicht einmal ansatzweise irgendeine Freiheit. Null, nichts, noch weniger. Nada, gar nichts. Behauptet aber immer, jetzt frei zu sein, und ist es absolut nicht. Das spürt man jetzt im Gespräch. Das spürt man die engen Grenzen, die solche Personen haben. Und das ist auch klar, weil innerhalb so einer Gruppe eine unglaublich starke soziale Kontrolle herrscht. Also schon in Bezug auf das diesen ersten Punkt, den ich erwähnt habe, da geht es also um den Sprachgebrauch. Der wird unglaublich stark kontrolliert. Wir haben eine Reihe von Leuten, die aus Sekten weg sind, erzählt, sobald die das Wort nur einmal ein bisschen anders verwendet haben, war rings um sie eigenes eisernes Schweigen. Dann passt man sich an, dann geht man dem nach und sagt dann dauernd Freiheit, 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 Freiheit oder wo's auch immer und ist gleichzeitig total unfrei, kann sich ja aber natürlich nicht mehr lösen aus dem ganz einfachen Grund, weil man auch keine anderen Leute mehr kennt, beziehungsweise weil man natürlich mit anderen Leuten nicht mehr kommunizieren kann. Das ist jetzt wirklich in 12 Minuten eine Tour de force gewesen. Mir ist es nur so extrem wichtig, weil unsere Zeit so eigenartig geworden ist. Also es gibt genug Leute, die einfach reflexartig Religionsfreiheit verteidigen. Sind witzigerweise meistens Leute, die absolut gegen die Kirchen sind, aber alles andere verteidigen bis zum geht nicht mehr, die nicht überlegen, dass Sekten natürlich etwas Hochgefährliches sind, nicht nur für die Person, sondern vor allen Dingen für die Gesellschaft. Sekten sind etwas, das absolut reaktionär ist. Sekten sind etwas, was ein reaktionäres, autoritäres Weltbild propagiert, egal ob denen das jetzt bewusst ist oder nicht. Sekten sind in der Tat etwas, was eine ganze Gesellschaft vertrauen kann. Wenn wir in die USA schauen, ein Element von einem Herrn Bush ist ohne massivste christliche Sektentätigkeit, tiefster evangelikaler Prägung überhaupt nicht denkbar. Ein sei gehorsam, unterscheide zwischen dem Guten und dem Bösen. Dort sind wir dann bei einem letzten und vierten Kriterium aller Sekten. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Nicht-Sektenmitgliedern hat man keine wie immer geartete sittliche Verpflichtung. Die kann man betrügen, die kann man da schießen, weil es halt Moslems sind, sind sowieso keine Christen, sind also sowieso total böse. Das ist das letzte Kriterium. Das ist allerdings bereits der fortgeschrittene Zustand, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die unglaublich christlich tun oder unglaublich fromm tun und ihnen gleichzeitig total das Hakel ins Kreuz hauen, dann haben sie auch ein ganz starkes Element dafür, es mit einem Sektenangehörigen zu tun zu haben. Soweit diese kleinen Grundinformationen und morgen geht's dann weiter in einer ganz, ganz anderen Ebene, die ich als extrem spannend empfinde. Und so wünsche ich Ihnen jetzt einmal einen wunderschönen Abend.